Es folgt
ein Trauma.
Hey Ines, es ist Freitagabend. Bist du bereit zum Ausgehen? Bist du fertig für eine fantastische Nacht?
Ich weiss nicht, immer die Partys.
Ja, da hast du eigentlich schon recht. Wie wäre es mit dem Fernsehhighlight? Das Traumschiff?
Nein, weißt du, ich habe das Gefühl, ich müsste mal etwas richtig Wichtiges und Bedeutungsvolles machen.
Hey, komm, wir fahren zum Hochhaus und fahren mit dem Lift auf und ab.
Hey, sorry, kannst du einmal ernst sein? Weißt du, ich habe wirklich das Gefühl, Gott redet zu mir und er will, dass ich mein Leben ändere.
Hey Ines, schau, es ist Freitagabend. Kann das nicht bis am Sonntag warten?
Nein!
Okay, okay. Was willst du denn unternehmen? Was will er von dir?
Ja. Weiß auch nicht so genau.
Hallo, meine Freunde.
Wer sind Sie?
Von wo kommen Sie?
Ich komme gerade rechtzeitig. Gerade rechtzeitig, um euch von allen Sorgen zu befreien. Ich bin ein Freund. Und es hört sich so an, als ob Sie ein paar Gott-geh-weg-Pillen dringend nötig haben.
Gott geh weg?
Ein bemerkenswertes neues Produkt, das Sie von unguten Gefühlen erlöst und Ihre Ohren vor der fordernden kleinen Stimme verschließt. Hier, nehmen Sie zwei Pillen und die Freiheit von den drängenden Fragen des Lebens ist garantiert. Greifen Sie zu. Die beißen doch nicht.
Nein, lieber nicht.
Helfen Sie ihr doch bei der Entscheidung. Fangen Sie an. Zwei Pillen vertreibt die nörgelnde Stimme Gottes sofort. Und sie bewahren euch auch in Zukunft davor.
Hey Ines, komm, zwei schadet sicher nicht. Hey, komm, wir nehmen doch einfach. Wir nehmen sie zusammen.
Oh, okay. Zwei können ja wirklich nicht so schlimm sein.
Und, wie fühlt ihr euch?
Super!
Großartig!
Wollt ihr immer noch euer Leben verändern?
Nein, auf keinen Fall.
Seid ihr frei von der Plage, in eurem Leben etwas Bedeutendes vollbringen zu müssen?
Auf das kannst du wetten.
Hört ihr die Stimme des Allmächtigen?
Also ich höre gar nicht mehr.
Habe ich euch zu viel versprochen?
Hey, komm, wir stellen jetzt die Stadt auf den Kopf.
Hey, ja, und das Traumschiff können wir auch noch gerade schauen.
Was für glückliche junge Leute, meine Damen und Herren. Auch Sie könnten so glücklich sein. Sagen Sie mir, greift Gottes Stimme in Ihren Alltag ein? Fordert er ständig etwas Unangenehmes? Wenn dem so ist, dann ist Gott, geh weg, genau das Richtige für Sie. Warum soll ein liebender, allwissender Gott ständig in Ihr alltägliches, durchschnittliches Leben hereinplatzen dürfen? Zwei Pillen, alle 4 Stunden, und Sie sind taub für alles, was der Große G zu sagen hat. Zum ersten Mal können Sie Ihr Leben einfach so. Dahin fließen lassen, ohne größere Anstrengung und ohne die bohrende Frage nach dem Warum. Hören Sie sich selbst an, was unsere glücklichen jungen Leute dazu zu sagen haben.
Die Gott-geh-weg-Pillen, die haben mir eine völlig neue Lebensqualität verschafft. Ich fühle mich sicher und beschützt und habe überhaupt kein Schuldgefühl mehr. Und wenn der Gott wieder mal irgendetwas von mir will, dann nehme ich einfach zwei von diesen Pillen und zack, seine Stimme ist weg. Ich sage Ihnen, es ist besser als Ohrenstöpsel. Die Gott-geh-weg-Pillen, die verschaffen einem einfach eine himmlische Ruhe.
Ja, ich habe auch schon immer ein ganz schnelles Leben geführt und um die Stimme habe ich mir nie wirklich Gedanken gemacht. Und die Pillen haben einfach das Gefühl noch verstärkt, dass ich das eigentlich gar nicht brauche. Klar, manchmal ist da schon noch so, haben sie da so Fragen wie, was ist eigentlich nach dem Tod und was hat das Leben für einen Sinn? Und wie werde ich meine Schwiegermutter los? Aber durch diese Pille fragen mir die Antworten wie zu. Komm zu mir, aber vergiss es. Oder schick sie in ein Ruderboot nach China oder weiss ich wo. Die Pille sind einfach grandios und verschaffen mir ein neues Lebensgefühl. Ich fühle mich einfach grossartig. Und Herr?
Ein Freund. Einfach ein Freund. Jawohl, wenn Sie auf der Suche nach Freude sind und Ihr schlechtes Gewissen hält Sie davon ab, dann machen die Gottgeweckpillen Sie frei, damit Sie nach Herzenslust Ihre Wünsche ausleben können.
Haben wir aber wirklich das Richtige gemacht?
Was sagst du, Gott?
Pillen schlucken, Pillen schlucken. Und das gilt ja für euch da draußen, Pillen schlucken. Und wenn Gott das nächste Mal in ihrer dunklen Ecke leuchtet, dann vertreiben sie seine Strahlen mit Gott, geh weg. Und ich werde mich sehr darüber freuen.
Wären Sie auch schon einmal froh gewesen, wenn Sie eine solche Gott-Weg-Pille gehabt hätten? Oder hatten Sie noch nie ein schlechtes Gewissen? Gut gegenüber Freunden, Ihren Eltern, Ihren Kindern, einer Kollegin oder wer auch immer, da hatten Sie bestimmt schon einmal irgendwann ein schlechtes Gewissen. Ein schlechtes Gewissen ist ja so etwas Unangenehmes, ein unangenehmes Gefühl, denn ich habe mir etwas zu Schulden kommen lassen. Ich habe jemandem gegenüber etwas gesagt, das ich nicht hätte sagen sollen oder das auch gar nicht richtig war. Ich habe jemand angelogen. Und wenn ich kein kaltblütiger Lügner bin und mein Gewissen nicht schon bereits totgeschlagen habe, dann meldet sich mein Gewissen. Oder anders gefragt, kennen Sie denn das auch, ein schlechtes Gewissen Gott gegenüber? Das war ja da auch in diesem Theater. Ein schlechtes Gewissen Gott gegenüber? Oder wie fühlen Sie sich, wenn Sie sich vorstellen, dass in diesem Moment Gott in Ihrem Leben erscheinen würde? Wäre für Sie dann alles klar? Hätten Sie nichts, das Sie dann gerne verstecken wollten? Das hat man untersucht, und zwar indem, dass man Menschen verschiedenster Religionen, verschiedenster Hintergründe, sie ihnen ethische Zwickmühlen vorgelegt hat. Und interessant bei dieser Untersuchung war, dass die Leute unabhängig von ihrer Religion, von ihrer Kultur, von wie sie aufgewachsen sind, sehr hoch übereinstimmen in den Antworten. Und damit wir uns etwas besser vorstellen können, was eine ethische Zwickmühle ist, machen wir denn gleich selbst einen kleinen Test. Zwickmühle Nummer 1. Ein herrenloser Eisenbahnwagen, der sich irgendwie abgekoppelt hat, rast in hoher Geschwindigkeit auf eine Brücke zu, die kaputt ist. Also man weiß, wenn dieser Waggon weiterfährt, dann stürzen diese Menschen, 5 Menschen sind in diesem Waggon drin, stürzen die zu Tode. Dennis sitzt im Stellwerk und könnte den Wagen auf ein Nebengleis lenken. Nur auf diesem Nebengleis ist ein Arbeiter bei der Arbeit mit einem Presslufthammer und Ohrenschützen. Was soll sie tun? Wer von euch ist nun der Meinung, sie soll diesen Waggon umlenken? Dass diese 5 Menschen gerettet werden, soll das mal mit Handerheben bezeugen. Wer würde diese 5 Menschen in den Tod stürzen lassen? und den einen Mann verschonen, soll das mal mit Handreben zeigen? Niemand. Also da gibt es viele Unentschlossene, aber es ist tatsächlich so, 90% der Leute, egal welcher Hintergrund, 90% sagten, wir würden den Waggon umleiten. 5 für 1. Zwickmühle 2, die ist vielleicht etwas leichter. Du siehst, wie ein Kind in einem See ertrinkt. Hilfe ist nicht in sich. Du bist der Einzige, der helfen kann, der dieses Kind retten kann. Aber du ruinierst damit deine schöne neue Hose. Was würdest du tun? Wer würde dieses Kind retten? Wer würde dieses Kind ertrinken lassen zugunsten der Hose? Niemand. Also 97% der Befragten würden die Hose riskieren. 3% immerhin würde das Kind untergehen lassen. Das ist schon fast ein bisschen schockierend. Nun, noch eine dritte Zwickmühle. In einem Krankenhaus liegen 5 Patienten im Sterben. Bei jedem versagt ein anderes Organ. Alle könnte man retten, wenn jeweils ein Spender für das kranke Organ zur Verfügung stünde. Aber das ist nicht der Fall. Da fällt dem Chirurgen auf, dass im Wartezimmer ein gesunder Mann sitzt, bei dem alle 5 Organe gut funktionieren und sich für die Transplantationen eignen würden. Darf man das? Wer würde diesen Mann holen und quasi die 5 anderen retten? Hand erheben? Wer würde sagen, das darf man nicht, man muss diesen Mann, diesen gesunden Mann leben lassen, soll Hand erheben? Ja? Da sind wir gut drin. Also das würden 97% der Befragten würden den Mann leben lassen. Es ist interessant, dass es eine Übereinstimmung gibt darüber, was wir für richtig und falsch halten, was wir für gut und böse halten. Wir wissen das, obwohl wir gar nicht so genau erklären können, warum. Denn auch bei diesem Waggon mit diesen 5 Leuten drin ist auch 5 gegen 1. Genauso wie im Krankenhaus. Aber uns ist allen klar, das geht nicht. Man kann nicht einen gesunden Patienten aus dem Wartezimmer holen und sagen, so, wir schläfen jetzt schnell ein, wir haben da 5 Leben, die sie retten können. Dieses Wissen wurde uns also nicht anerzogen. Ethik ist nicht nur etwas, von das uns religiös anerzogen wurde. Wir wissen das einfach deshalb, weil wir Menschen sind. Das gehört zur Ausstattung des Menschen, wie die Fähigkeit zu sprechen, zu laufen und was auch immer. Gott hat uns nicht nur einen Körper geschenkt, sondern wir haben auch einen Verstand und ein Gewissen mit auf den Weg bekommen. Und mit diesem, sagen wir einmal, mit dieser ethischen Grundausstattung ist das Zusammenleben von Menschen überhaupt möglich. Sonst müsste man gar nie verhandeln. Sonst gäbe es gar keine UNO, wo alle Völker zusammenkommen. Man kann nur zusammenkommen und verhandeln, wenn irgendwie eine grundlegende Ethik, gemeinsame Ethik vorhanden ist. Auch wenn man Details anders sieht, aber so grundlegende Voraussetzungen müssen einfach erfüllt sein. Und wenn wir diese Grundausstattung eben nicht hätten, dann hätten wir noch ein größeres Chaos in unserer Welt, als es jetzt schon ist. Also wir können unterscheiden, was gut und schlecht ist. Und kommt Ihnen das bekannt vor? Wir können erkennen, was gut und schlecht ist. Das steht nämlich schon am Anfang der Bibel. Da sagt die Schlange zu Eva, weil sie Eva dazu bringen wollte, und wir haben ja diese Schlange auch ein bisschen hier gesehen, da, das ist sehr gut gespielt. Dieser Freund sagte der Eva, wollte sie dazu bringen, gegen Gottes Anweisungen zu verstoßen. Ihr werdet wissen, was gut und was schlecht ist. Ihr werdet wissen, was gut und was schlecht ist. Und leider hatte sich Eva von dieser Schlange täuschen lassen und Gottes Anweisungen missachtet. Und die Folge war sehr wohl, dass wir heute wissen, was gut und was schlecht ist, aber, und das hat die Schlange verschwiegen, wir sind nicht in der Lage, nur das Gute zu tun. Das ging verloren. In diesem Moment, als Eva sich gegen Gott auflehnte, mit Adam zusammen. Und natürlich kann sich das Wissen um das Gute mit der Zeit auch verändern. So, dass man auch das Böse plötzlich für gut hält. Der Apostel Paulus sieht darin eine Abstumpfung des Gewissens. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft, sagt er. Man kann das Gewissen totschlagen. Das heißt ja dann noch lange nicht, dass es nicht eine Grundethik gibt, die uns gemeinsam ist. Auch wenn man das Gewissen totschlägt, hat man es eben totgeschlagen. Machen wir das an einem Beispiel des Ehebruchs deutlich. Vor einigen Jahren war es noch völlig klar, dass jemand, der die Ehe bricht, sich verschuldet. Das war auch dem klar, der die Ehe gebrochen hat. Das musste man ihm nicht sagen. Da hast du jetzt etwas Falsches gemacht. Das war klar. Das war sowohl für den, der es getan hat, klar. Er hatte seinen Grund dafür. Aber es war auch den anderen klar. Das hat sich ein bisschen verändert. Das Argument hat sich verändert. Man sagt, kann denn Liebe Sünde sein? Also ich habe nicht primär die Ehe gebrochen, sondern ich habe primär meine Liebe Folge geleistet gegenüber einem Menschen, den ich jetzt halt nicht geheiratet habe, aber trotzdem liebe. Kann das Sünde sein? Und Paulus würde dann sagen, das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Wir haben es abgestumpft. Im Grunde genommen wissen wir immer noch, dass das eigentlich nicht in Ordnung ist, aber wir erklären es uns anders. Aber halten wir fest, es gibt einen gewissen Konsens über das, was gut und böse ist. Und übrigens gab es schon, bevor die Bibel geschrieben wurde, ethische Festlegungen, die in Gesetzen niedergeschrieben wurden. Die 10 Gebote waren nicht die ersten Gesetze, die die Menschheit kennt. Und das wurde schon niedergeschrieben, bevor die 5 Bücher Mose geschrieben wurden. Und zwar ein Gesetz von König Urnamu von Ur. Da heißt es zum Beispiel, er verfügt in seinem Gesetz, wenn ein Mann einen Mord begangen hat, soll besagter Mann getötet werden. So hatte schon damals, in der Theorie wohlbemerkt, der Schutz des Lebens einen hohen Stellenwert. Paulus geht auch davon aus, dass es verschiedene Dinge im Leben gibt, die nicht richtig sind und bei denen wir ihm zustimmen. Er zählt verschiedene negative Verhaltensweisen auf. Unrecht, Bosheit, Gier, Gemeinheit, Neid, Mord, Streit, Betrug, Hinterhältigkeit. Wer von uns würde sagen, das sind alles gute Sachen? Paulus sagt ganz klar, sie wissen genau, dass die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen. Sie wissen genau, dass das nicht in Ordnung ist. Und wir wissen, selbst wenn wir nicht an einen Gott glauben, wissen wir genau, dass das nicht in Ordnung sein kann. Aber woher kommt dann diese Idee des guten Menschen? Vermutlich kommt sie daher, dass wir meinen, weil wir wissen, was gut ist, seien wir auch gut. Das ist aber eine Täuschung, denn gut sind wir erst dann, wenn wir das Gute auch tatsächlich tun und das Böse lassen können. Sind wir dazu nicht in der Lage, dann sind wir eben nicht gut. Wie sieht nun die Realität des sogenannten guten Menschen aus? Man könnte auch anders fragen, wenn der Mensch im Kern gut ist, wer verursacht denn all das Elend in dieser Welt? Wieso müssen Menschen hungern? Jede Sekunde ist ein Mensch mehr, der hungert, obwohl es genügend Nahrungsmittel gibt. Warum werden jede Stunde zig Menschen in dieser Welt ermordet? Wieso wird gestohlen? Weshalb bekämpfen sich Völker? Warum brauchen wir in Zürich die Polizei und ständig mehr Sicherheitsvorkehrungen? Warum benötigen wir so viele Gerichte? Warum neigt der sogenannte gute Mensch zu bösen und abscheulichen Taten? Eben ist ein Buch mit dem Titel erschienen, Die Lust am Bösen. Warum Gewalt nicht heilbar ist. War jetzt letzte Woche, glaube ich, hier im Volkshaus ein Podiumsgespräch mit dem Autor. Der Autor Eugen Sorg fragt, weshalb führen wir heutzutage das Böse hartnäckig auf andere Ursachen zurück, auf sich selbst? Er sagt weiter, alle sind schuld, nur nicht der Täter. Und warum ist das so? Und jetzt ist eine ganz interessante Antwort, die er gibt. Und er führt das natürlich in seinem Buch an vielen Beispielen aus, ist ein weit gereister Mann. Er sagt, die Neuzeit will den Menschen gut. Die Neuzeit will den Menschen gut. Es ist eine gewisse Verweigerung in unserer Gesellschaft, den Menschen so zu sehen, wie er eben ist. Wir wollen einen guten Menschen, der kann Böses tun, wie er will. Aber wir wollen daran festhalten, dass der Mensch gut ist, auch wenn vieles dagegen spricht. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass ganz normale Menschen, Menschen wie du und ich, zu grausamsten Taten fähig sind. Und niemand hätte das je gedacht. Das hört man ja manchmal, wenn man die Nachrichten hört und es geschieht ein furchtbares Verbrechen und dann sagen die Leute, ja, wir haben nie gedacht, dass der zu so etwas fähig ist. Ja, das sieht man uns nicht an. Diese Forschungen haben im Zusammenhang mit den skandalösen Ereignissen in den irakischen Gefängnissen die Aufmerksamkeit wieder einmal so punktuell auf sich gezogen. Bei solchen offensichtlichen Gräueltaten ist die Empörung der Menschen jeweils groß. Es ist ja auch ganz schrecklich, was in diesen Gefängnissen geschah und was diese Leute getan hatten. Trotzdem ist das nicht manchmal heuchlerisch von uns? Wie hätten wir wohl gehandelt, wenn wir in der Haut dieser Menschen gesteckt wären? Wir können gut von unseren Stuben aus das Urteil sprechen über diese Menschen. Aber wie würden wir uns verhalten, wenn wir in diesem Gefängnis wären? Wenn wir diese Macht bekämen? Das waren ja ganz junge Menschen. 20, 22. Und die bekommen dermaßen viel Macht, dermaßen beansprucht, dermaßen unter psychischem Stress. Wie hätten wir wohl gehandelt, wenn wir in ihrer Haut gesteckt wären? Wären wir wirklich so gute Menschen gewesen, dass wir das ganz anders gemacht hätten? Sind wir wirklich sicher, dass wir so viel besser sind als diese Männer und Frauen, die so Schreckliches getan haben? Der Sozialpsychologe Philipp Zimbardo kommt zum Schluss, jeder von uns ist zu abscheulichen Taten fähig. Und er veröffentlichte ein Buch mit dem vielsagenden Titel Der Luzifer-Effekt, die Macht der Umstände und die Psychologie des Bösen. Also, das ist kein christliches Buch. Übrigens auch das von Sorg, glaube ich nicht, dass es spezifisch christlich ist oder sich bemühen will, der Bibel Recht zu geben in ihren Grundansichten. Es sind Beobachtungen, Untersuchungen. Was hier untersucht und diskutiert wird, das ist nichts Neues. In der Bibel finden wir für das Böse schon lange eine Erklärung, aber man will sie nicht so gern hören. Die Bibel erklärt, dass das Hauptproblem nicht darin besteht, dass wir nicht wüssten, was gut und richtig wäre. Das wissen wir genau. Das Hauptproblem liegt darin, dass wir das Gute und Richtige nicht konsequent ausleben können. Teilweise gelingt uns das schon zum Glück, aber nicht konsequent. Ich bringe vielleicht nicht gerade meine Nachbarn um, wenn mir etwas nicht passt. Aber ich belüge meinen Arbeitskollegen. Ich blöffe vor meinem Chef, um einen Vorteil für mich zu erreichen. ich sage mal etwas so nebenbei über meinen Kollegen, damit meine Position verbessert wird, wie auch immer. Das Dilemma, in dem wir stecken, ist, ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wir wissen genau, was gut ist. Ich kann mich noch an Gespräche von Menschen, die mir nahestehen, erinnern, die empörten sich über ein anderes Ehepaar, die fremdgingen. Und sie sagte, es ist nicht in Ordnung, und was ist das für die Kinder und so. Und ich wusste genau, dass diese genau dasselbe tun. Genau dasselbe. Das ist unglaublich. Wir wissen, was das Gute ist, aber wir sind selber nicht dazu fähig. Wir tun schlussendlich das, was wir nicht wollen. Er beschreibt hier sein Leben, der Paulus, bevor er Christ wurde. Er wusste, was das Gute ist. Denn als Mensch hat er dieses Wissen mit auf den Weg bekommen. Er wollte sogar das Gute tun, aber er war nicht in der Lage, das zu tun, was er wollte. Eine Erfahrung, die, wenn wir ehrlich sind, uns nicht fremd ist. Weil wir es nicht schaffen, so zu leben, wie wir eigentlich leben möchten, neigen wir dazu, andere Leute zu denselben schlechten Verhaltensweisen zu animieren. Nach dem Motto, ich schaffe es nicht, so freue ich mich, wenn es der andere nicht schafft, denn wenn es der andere auch nicht schafft, dann bin ich nicht so schlimm. Dann schaffen wir es alle miteinander nicht, dann sind wir alle im selben Topf drin und dann machen wir gar nichts mehr viel draus, da können wir unsere Gewissen dann zu Tode schlagen. Das Böse wird dann quasi für gut erklärt. Und diese Neigung des gegenseitigen Runterziehens beschreibt Paulus so, und obwohl sie genau wissen, dass die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil, sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie. Dann sind sie eben nicht allein, dann haben sie Mittäter, und wenn die anderen dasselbe tun, die anderen das auch nicht können und ich auch nicht, dann ist das ja gar nicht so schlimm. Woher kommt dann dieses negative Verhalten? Warum brauchen wir Gesetze, damit wir einigermaßen zusammenleben können? Wieso, wenn der Mensch im Grunde gut ist, brauchen wir die Polizei und die Armee? Wofür benötigen wir Gerichte und Gefängnisse? Wenn wir unsere Welt nüchtern betrachten, braucht es sehr, sehr viel Blindheit, wenn wir behaupten wollen, dass der Mensch im Grunde gut ist. Wenn der Mensch im Kern gut ist, dann muss doch die Frage beantwortet werden können, woher das Elend und das Böse kommt. Denn der Verursacher des Bösen ist der Mensch. Der Mensch könnte dafür sorgen, dass alle genug zu essen haben. Der Mensch könnte dafür sorgen, dass nicht gestohlen wird. Aber der Mensch könnte dafür sorgen, dass nicht gemordet wird. Also woher, wenn der Mensch im Kern gut ist, woher kommt dann das Böse? Und Paulus gibt diesem Problem, diesem Bösen einen Namen. Er nennt es einfach Sünde. Der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Die Sünde entfaltet in uns Menschen eine Kraft, der wir uns nicht entziehen können, die wir auch selber nicht beherrschen können. Der Mensch hat sich von Gott gelöst und das ist nun die Folge, die er zu tragen hat. Ein Leben, das er nicht wirklich im Griff haben kann. Zerstörerische Kräfte, die in uns wirksam werden. Ob es uns gefällt oder nicht, wir haben tatsächlich Schuld, die Vergebung braucht. Es handelt sich nicht um Schuldgefühle. Wir sprechen immer so gern von Schuldgefühlen, weil Schuldgefühle, das ist ja ein Gefühl. Ein Gefühl ist keine Tat. Schuldgefühle kann man beseitigen, aber es geht nicht um Schuldgefühle. Schuldgefühle kann man hinterfragen. Es gibt wirklich Schuld, die man hinterfragen kann, wo ich Schuldgefühl habe und dann, wenn ich mir Gedanken mache, warum habe ich jetzt ein Schuldgefühl, dann komme ich vielleicht zum Erkenntnis, dass ich denke, es ist eigentlich gar keine Schuld. Dass ich mich jetzt hier schuldig fühle, hat eigentlich mit meinem so wie ich gestrickt bin, zu tun und wie ich erzogen wurde, das ist wirklich ein Gefühl, das ich nicht haben muss, weil keine wirkliche Schuld zugrunde liegt. Aber nicht alles ist nur Schuldgefühl, sondern es geht um echte, handfeste Schuld, die wir haben und die unser Leben zerstört, wenn wir sie nicht loswerden. Und die Realität des sogenannten guten Menschen ist, dass es den guten Menschen gar nicht gibt. Leider. Sonst würde die Welt ganz, ganz anders aussehen. So können wir den verzweifelten Aufschrei des Paulus gut verstehen. Ich unglücklicher Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Wir haben Gott gegenüber wirklich Schuld, die in Ordnung gebracht werden muss. Schuld, die Vergebung braucht. Und Paulus sagt das in aller Deutlichkeit, es macht keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist. Alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Also das, was Gott eigentlich sich gedacht hat, kommt nicht mehr zum Ausdruck. Es wird überschattet von dieser Schuld. Wir haben also ein großes Problem. Aber wie können wir unsere Schuld Gott gegenüber loswerden? Wie können wir Gott entgegentreten? Und vielleicht ist das für Sie eine sehr theoretische Frage, denn unsere Vorstellung von Gott ist leider oft sehr, sehr bescheiden. Es gibt Menschen, die meinen, sie könnten, falls sie Gott begegnen würden, ihm gleich sagen, was er falsch gemacht hat und was er hätte besser machen sollen. Diese Menschen haben nicht die kleinste Ahnung davon, von der Heiligkeit und Erhabenheit Gottes. In der Bibel gibt es einige Berichte über Menschen, die einen Eindruck von der Heiligkeit und Erhabenheit Gottes bekommen haben. Einer dieser Menschen ist der Prophet Jesaja. Als sich Gott in seiner Heiligkeit ihm offenbarte, das sagte er in diesem Moment erschrocken: Ich bin verloren. Ich bin unwürdig, den Herrn zu preisen. Ich lebe unter einem Volk, das genauso unwürdig ist. Plötzlich war ihm alles klar. In der Gegenwart Gottes, da habe ich keine Chance. Plötzlich wird ihm klar, wie schuldig er ist. Schlussendlich konnte doch Jesaja doch vor Gott bestehen. Wie hat er das dann gemacht? Er hat nichts gemacht. Jesaja hat gar nichts gemacht. Gott ist auf Jesaja zugekommen. Ein Engel berührt ihn mit einer glühenden Kohle am Mund und sagt: Die Glut hat deine Lippen berührt, jetzt bist du von deiner Schuld befreit, deine Sünde ist dir vergeben. Gott selbst hat gehandelt an Jesaja. Er hat ihm vergeben seine Schuld. Jesaja musste nicht arbeiten, er musste nicht, weiß ich was, für religiöse Übungen machen. Gott hat von seiner Seite her selber gehandelt. Es ist Gott selbst, der dafür sorgt, dass die Sünde in unserem Leben beseitigt wird. Was hier mit Jesaja geschah, die Vergebung seiner Schuld, damit er in der Gegenwart Gottes leben kann, das kann jeder von uns heute erleben, denn Gott ist in Jesus Christus uns entgegengekommen, so wie der Engel Jesaja entgegengekommen ist und damit der die Sünde zerstören oder die zerstörende Sünde loswerden konnte. Jesus hat nämlich für unsere Schuld bezahlt. Das ist genau das, was wir am Karfreitag feiern. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Das ist das, was Jesus getan hat. Das ist das, was die Bedeutung ist, was wir am Karfreitag feiern, am nächsten Freitag. Dass Jesus für deine und meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Dass er das Problem gelöst hat von mir, das ich selber nicht lösen kann. Und Paulus sagt, ja, In der Person von Jesus Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, dass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet, dass der Mensch diese Schuld, die er hat, los wird. Gott kann uns allein, Gott ist allein der, der uns zu guten Menschen machen kann. Wir können uns anstrengen, wie wir wollen. Wir können wohl Gutes tun, zum Glück. Sonst würde unsere Welt noch schlimmer aussehen. Doch wir können nicht wirklich gut sein aus uns heraus. Wir können nur gut sein, wenn Gott uns unsere Schuld vergibt. Das hat er gemacht in Jesus Christus. Praktisch in allen Religionen geht es schließlich um die Frage, wie wir als sündige und unreine Menschen rein werden können. Das wird oft übersehen. Das ist das Kernthema der Religionen, wie der Mensch seine Schuld los wird. Und das ist doch ein eindeutiger Hinweis, dass der Mensch, wenn er wirklich mal in sich geht, im Grunde genommen merkt, dass da etwas nicht in Ordnung ist zwischen dem Schöpfer und ihm. Deshalb gibt es in allen Religionen Reinigungsrituale. Auch in der Esoterik geht es um die Erlangung von Reinheit, sein zentrales Anliegen. Oder bei der Reinkarnationslehre, da geht es um das Reinwerden und je reiner das ich werde, je höher komme ich. Warum? Warum sprechen diese Religionen vom Reinerwerden? Weil der Mensch merkt, wenn er ehrlich ist mit sich selber, dass er ein Problem hat, dass er Schuld hat, die vergeben werden muss. Was mich immer wieder zutiefst beschäftigt ist, die Frage, warum lehnen so viele Menschen die Lösung ab, die Gott uns anbietet. Eine Lösung, wo er nicht verlangt, dass wir das tun und das tun und das tun, sondern eine Lösung, wo er uns sogar die Schuld erlässt, ohne dass wir etwas erarbeiten müssten. Das Problem, das wir haben, wird durch Jesus Christus gelöst. Warum will man dieses grandiose Angebot Gottes nicht annehmen? Er hat für uns die Erlösung geschaffen. Paulus schreibt, Jesus Christus, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Warum will man das ablehnen? Warum will man das nicht für wahr haben? Warum will man dieses Angebot Gottes nicht annehmen, das genau unser Kernproblem löst? Mit einem einfachen Gebet können Sie die Vergebung der Schuld bekommen. Und dann geschieht etwas ganz, ganz Großartiges. Eben auch etwas, was dieser Freund nicht verstanden hat bei diesen beiden. Die können dann leben und die haben dann quasi ein neues Leben. Was haben sie ein neues Leben? Sie machen ihr Leben kaputt, aber neues Leben kommt von Gott. Und dann heißt es, wenn jemand zu Christus gehört, diese Schuld weg hat, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Da beginnt das wahre Leben. Das ist das, was Gott schenkt. Er nimmt uns nichts weg. Er schenkt uns alles. Und das wünsche ich jedem von uns. Und wer das noch nicht erlebt hat, das ist auch die Botschaft von Ostern, Karfreitag Ostern. Jesus, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, eine Schuld, die wir tatsächlich haben. Und wir können sie ihm abgeben. Und er vergibt uns und schenkt uns neues Leben. Das ist das Bild der Auferstehung. Ich bete mit uns. Ja, Vater, wenn wir in diese Welt hinausschauen, dann müssen wir, wenn wir ganz ehrlich und nüchtern alles ansehen, müssen wir sagen, wir sind nicht gut. Da läuft vieles sehr falsch. Viel Elend, viel Ungerechtigkeit, viel Betrug, Mord. Und du siehst das alles und du hast für unser Problem eine Lösung geschaffen. Du bist Herr Jesus, für unsere Schuld gestorben, damit wir frei werden können von dieser Schuld und damit etwas Neues in unserem Leben beginnen kann. Ich möchte dir dafür danken. Du bist ein gnädiger und barmherziger und liebender Gott und ich bitte dich, dass viele Menschen, die nach dieser Reinigung suchen, dass sie doch bereit sind, das anzunehmen, was du geschenkt hast und nicht noch irgendetwas komplizierter machen zu wollen. Ich bete dich an. Amen.